der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Heute geht's erneut zurück in die Vergangenheit. Wir sprechen noch einmal über Wrestling-Nostalgie und wie man eigentlich Wrestling-Fan wurde. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Wunderschönen guten Tag auch dir und an alle, die uns jetzt zuhören und zumindest dich sehen.
Das ist korrekt. Du bist noch nicht umgezogen, du hast noch keine neue Internetleitung und deswegen sind wir noch ein wenig zurückhaltend, das wollte ich sagen, mit dem Videocontent bei dir, aber das werden wir in Zukunft, glaube ich, auch häufiger mal probieren.
Ja, testen schadet ja nicht. Mal gucken, ob es funktioniert.
Genau, ich bin gespannt, was wir da auf die Beine stellen können. Ja, wir sprechen heute erneut über Wrestling-Nostalgie, weil der Podcast, den ich damals mit dem Markus aufgenommen habe, der kam extrem gut an. Weil alte Leute sprechen über altes Wrestling, immer gut.
Aber no pressure, ne? No pressure.
Genau. Und es kam auch immer wieder mal der Wunsch, ja, mach's doch nochmal. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, wir haben ja noch so ein paar Leute, die hier garantiert ein paar spannende Geschichten zu erzählen haben. Und mit dir haben wir dann ja auch quasi das zweitjüngste Mitglied hier in unserer Headlock-Family mit dabei. Und du hast natürlich auch noch einen ganz besonderen Weg, weil du nicht nur ja Fan geworden bist, sondern du bist ja dann auch Wrestlerin geworden und dann bist du schon allen anderen Mitgliedern hier einen gewaltigen Schritt voraus. Wir haben es irgendwie alle nicht geschafft. Shaggy wollte es ja auch mal werden. Der war ja mal in Berlin eine ganze Zeit lang, aber ich glaube, der hat da mehr Party gemacht als Wrestling betrieben.
Ja, würde mich zumindest nicht wundern.
Ja, aber ich habe damals den Markus, glaube ich, auch als erste Einstiegsfrage hier gefragt. Mella, weißt du noch, also was ist so, wenn du an deine Wrestling-Anfänge denkst als Fan. Was ist so das erste Bild, was du im Kopf hast? Das erste Match, erste Fernsehsendung, irgendwas?
Oh, das ist richtig, richtig schwer, weil ich war ja wirklich noch jung damals. Das war ja Anfang, Mitte 90er. Also das erste Bild, was mir eigentlich so in den Kopf springt, ist, wie Bret Hart zum Ring kommt. Ich weiß aber nicht, in welchem Zusammenhang und ob das wirklich jemals das erste Bild war, was ich wahrgenommen und gesehen habe. Ich kann ja auch nicht sagen, wo und wann ich eben zum ersten Mal Wrestling geguckt habe. Es war halt immer so eine Familiensache. Und ich habe auch
Oma,
ganz...
Ist es immer die Oma?
Ja, es ist ganz oft die Oma. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe ein über 30 Jahre altes Undertaker-Shirt hier noch rumliegen, was ich eben von meiner Oma bekommen habe.
Siehst du?
Aber bei mir war es auch sehr viel Cousin und Cousine, auch teilweise meine Schwester. Und ich erinnere mich auch, dass ich öfter mal bei meinem Cousin übernachtet habe, weil das lief ja immer noch spät in der Nacht. Und danach kamen die tollen sexy Sportclips. Und dann haben wir im Wohnzimmer auf dem Boden übernachtet, auch weil da halt der Fernseher war. Ne? Damals hatte noch nicht jeder im Schlafzimmer oder im eigenen Zimmer, ne, einen eigenen Fernseher. Die guten alten Zeiten.
Das ist richtig.
Und ja, deswegen haben wir da auch im Wohnzimmer geschlafen, sind dann teilweise auch dabei, ich glaube, wir sind nie dabei eingeschlafen, das war viel zu aufregend. Ich hatte auch absolut keine Ahnung, was ist Raw, was ist ein Pay-Per-View. Ich wusste, es gibt WrestleMania und den Royal Rumble.
So, okay.
Das war so mein Wissensstand, aber keine Ahnung, was Weeklies waren oder ein Pay-Per-View. Deswegen, aber so wie Bret Hart zum Ring kommt, das hat sich so ein bisschen eingebrannt und halt natürlich auch der Wunsch, einmal die Sonnenbrille. Einmal.
Das nee. Müssten dann ja so 96, 97 gewesen sein, oder? So um den Dreh.
95? Ja, wobei ich, also in meinem Kopf war ich damals noch deutlich jünger. Also es wird nicht das erste Bild gewesen sein, was ich jemals mit Wrestling gesehen habe.
Weil 95 ist ja die WWF ins Nachtprogramm gewandert.
Also das sind tatsächlich spätere Erinnerungen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was die erste Erinnerung war. Okay. Ich weiß nur, das kam dann irgendwann. Also in meinem Kopf war es eher so 92, 93, als ich das erste Mal damit in Berührung kam. Aber was da jetzt der ausschlaggebende Punkt war, keine Ahnung mehr.
Aber wie hast du es denn dann verfolgt? Also du sagst ja, du hast das dann spät nachts geguckt. Ich weiß auch, dass du irgendwann mal gar nicht mehr Wrestling geschaut hast, sondern es tatsächlich auch mal verloren hast eigentlich, oder?
Das ist richtig. Also gefühlt war der Punkt der Montreal Screwjob.
Ja.
Weil ich damals ja sehr traurig war.
Und dann sind wir hier 97, das passt ja eigentlich alles.
Richtig, so genau. Also,
wir sind ja auf der Rekonstruktionstour, weißt du?
Ja, deine Timeline macht echt mehr Sinn, aber gefühlt war ich deutlich jünger, als ich das erste Mal zumindest Wrestling geguckt habe. Und ich weiß noch, irgendwann, ne, habe ich dann eben, als ich schon nicht mehr Wrestling geguckt habe, auch Wrestling with Shadows gesehen. Und ja, das war ein sehr traumatisches Erlebnis, weil meine Eltern mir immer gesagt haben, das ist nicht echt. Das ist nicht echt. Und ich habe es mit meinem Herzblut verteidigt. Doch, das ist echt. Und die hassen sich wirklich. Und dann sitzen Shawn Michaels und Bret Hart danach in der Kabine und quatschen über den Montreal Screwjob. Und ich denke mir so, das ist ja echt nicht echt. Die reden ja miteinander. Die schreien sich nicht an. Warum?
Und was ist dann passiert? Also erstmal nochmal ganz kurz diese ganz frühe Fanzeit. Also ich würde das jetzt mal so irgendwann so zwischen 95 und 97 einsortieren, dass du damit angefangen hast. Manchmal vertut man sich ja da auch so in seiner Emotionalität. Hast du damals noch was anderes gemacht, außer das zu schauen? Also ja, es gab ja tausend Sachen, Spielzeuge, du hast gerade T-Shirts angesprochen, Videospiele, all solche Geschichten. Das ist ja auch mal ganz interessant. Ich habe beim letzten Mal gelernt, dass Markus möchte gern ECW-Videos gedreht hat. Hier, ich will jetzt auch so komische Details haben.
Nee, damals wirklich noch gar nicht. Das kam dann später. Also ich weiß noch, dass meine Schwester also ich habe das Shirt vom Undertaker bekommen und meine Schwester ein Spiegel vom 1-2-3-Kid. Und das war aus einem Laden, also ich komme ja aus einer Kleinstadt in Bayern und wir hatten da so einen Laden, der hat aus Amerika importiert. Ja, das war voll das Ding. Und die hatten dann auch, ne, Football-Trikots und so und Baseball-Caps. Ich glaube, ich habe mir dann irgendwann später auch mal eine original New York Yankees-Kappe da gekauft. Das war auch was total Besonderes. Und aus diesem Laden war dann eben das Shirt und der Spiegel. Und das war so eine coole Nummer, ne? Also war dementsprechend, glaube ich, auch echt teuer. Und
ja, aber da war es dann so, wenn man dreimal 1-2-3-Kid in Spiegel gesagt hast, dann ist ja Shawn Michaels hinter dir erschienen?
Das hätte meine Schwester sehr gerne gewollt. Okay. Die stand total auf den. Ich war ja dann eher eben so Bret Hart und Tatanka aus Gründen. Okay.
Kennst du diese Geschichte von Shawn Waldman und den Bildern ohne Augenbrauen? Da sollte er noch Fotos.
Irgendwas klingelt. Ja, haben die den nicht abrasiert?
Genau, der sollte auch Fotos machen, ich glaube, für irgendwelche Figuren. Und dann ist er von seinen Klick-Kollegen, ist er dann geprankt worden. Und als er eingepennt war, haben sie ihm die Augenbrauen abrasiert. Und es gibt tatsächlich eine Actionfigur-Reihe, wo er halt eben im Hintergrund ohne Augenbrauen drauf ist.
Das ist so fantastisch.
Aber so Actionfiguren, das ist ja auch so Markus und auch Shaggys Domäne, das war bei euch noch nicht so, oder? Aber ich hatte ja auch keine.
Nee, also wie gesagt, so Sammelsurien und dass ich da irgendwas von gekauft hätte oder so, das kam wirklich erst später. Oder dass ich auch überhaupt wusste, also ich wusste nicht, was Merchandise ist, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich war halt ein
Landei? Kind,
es war auch ein Landei. Es gab kein Internet, ja, keine Ahnung. Ich wusste ja nicht mal, dass die ab und zu in Deutschland veranstaltet haben. Das wusste ich alles nicht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du auch mal auf so Veranstaltungen gewesen bist. Also dann quasi in den 90ern auch überhaupt gar nicht.
Nein, in den 90ern leider nicht. Und das tut mir bis heute im Herzen weh, dass das nicht passiert ist damals.
Hast du mitbekommen, dass es neben der WWF, die du ja geschaut hast, gab es auch noch die WCW, auch damals auf dem DSF? Hast du das geschaut, hast mitbekommen, da gibt's zwei Promotions? Oder hast du gedacht, ach, ist mir egal, Hauptsache Catch, ich guck beides und hast es einfach als eins gesehen?
Nee, ich habe wirklich, also ich habe gerafft, dass es da zwei verschiedene Sachen gibt.
Es tut mir leid.
Alles gut. Nee, und auch da wieder war mein Cousin so dahinter, der meinte, boah, das musst du gucken. WCW, das ist viel cooler als die WWF. Und da geht's richtig zur Sache. Und
dann ist das 96.
Und dann waren auch ganz viele coole Leute und so. Und dann habe ich, glaube ich, einmal mit ihm da reingeschaut. Und das war mir alles zu edgy. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich noch zu jung dafür war. Oder ich kann es ja nicht erklären, aber ich fand das nicht geil.
Okay. Männer, wir gehen jetzt mal von dem Jahr 96, 97 aus. Wie alt warst du damals? Ich habe nämlich gerade nicht dein Geburtsjahr im Kopf. Darf man das fragen? Eigentlich fragt man das keine Frau.
Ja, ich war da so 9, 10.
Okay. Ja, gut.
Aber also nicht 19, sondern 9 oder 10, um das nochmal klarzustellen. So alt bin ich dann noch nicht.
Ja, nee, aber guck mal, ich meine, da war ich 97, war ich 18. Und dann ist ja ganz klar, dass ich das zum Beispiel ganz anders wahrgenommen habe, als du es damals wahrgenommen hast, sondern ich habe ja das dann quasi so, also bei mir vergleichen ist ja dann so, wie ich mit Wrestling angefangen habe, das war halt 1990, 89, 90 so um den Dreh. Und ich glaube, wenn ich damals den Monday Night War mitbekommen hätte und wenn ich so die WCW auch gesehen hätte und auch die NWO, was die da auch ja teilweise für Chaos angerichtet haben und sowas, hätte ich, glaube ich, auch ein bisschen erschreckend gefunden. Ich glaube, da wäre ich wahrscheinlich auch eher bei der WWF hängen geblieben. Andererseits, hast du dann erkannt, dass auch bei der WWF so eine Entwicklung da gewesen ist? Weil wenn wir beim Montreal Screwjob enden, haben wir da vorher auch den Aufstieg von Austin schon zum Teil gehabt und auch wirklich schon so eine Entwicklung von diesem Kinderprodukt hin zu dem, na, noch nicht ganz Attitude Era, aber es ist ja schon so der Einstieg zur Attitude Era.
Ich glaube, das war bei mir auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass ich das nicht mehr so geil fand, weil ich mochte diese Cartoony-Charaktere und dann gibt's den Müllmann, den Polizisten, es gibt den Indianer und ne, das fand ich schon sehr unterhaltsam und ich glaube, mir wurde das Produkt dann einfach zu erwachsen. Ich war dafür noch nicht so ready.
Finde ich auch ganz interessant. Und dann hast du ja, also auch da würde es mich natürlich interessieren, was denkt ihr da draußen darüber? Gibt es euch vielleicht auch so? Weil ich mache das ja, also wenn wir so Themen uns überlegen, ich kann ja ziemlich genau sehen, wer so unsere Hörerschaft ist. Wir kriegen ja von Spotify und Co. kriegen wir ja so unsere Daten und wir sehen schon, dass wir eigentlich ein relativ erwachsener, älterer Podcast sind, so was das Publikum angeht. Ne? Da ist irgendwie 60% ist irgendwie über 35 aufwärts. Und sprich, da werden halt zum einen haben wir eine sehr harte Zielgruppe, die so ähnlich mit dem Wrestling angefangen hat, so wie ich oder wie Shaggy oder wie Markus oder wie David auch zum Beispiel. Wir haben alle so um die 90, 91, 89, irgendwie so um den Dreh alle angefangen. Ne? Aber es gibt eben dann auch die Leute, die natürlich ein bisschen älter gewesen sind, beziehungsweise ein bisschen jünger gewesen sind und da die später eingestiegen sind. Und da sind garantiert auch ganz viele dabei. Und die sind oft ein bisschen leiser, habe ich das Gefühl, als diese 90er. Ah, damals war alles so geil, nicht? Ja, Bret Hart und ja, Ultimate Warrior und so. Und deswegen bin ich da auch sehr interessiert dran, wie ihr das damals gesehen habt. Und ob es euch vielleicht auch so ging, war euch das dann zu hart? Weil, oder vielleicht haben es euch auch eure Eltern verboten, was ja auch sein kann. Was da passiert ist, in dieser Attitude-Era, für uns als heranwachsende Männer war das natürlich total geil irgendwie. Ne? Da war ja alles dabei, Sex, Gewalt, Drogen und so weiter und so fort. Jede Möpse. Regel, die es gegeben hat, die wurde unterbrochen. Was? Möpse?
Ja. Ja.
Okay.
Möpse, da gab's Möpse.
Ja, wenn David jetzt dabei wäre, er würde das Möpsehorn singen. Das ist aus der schrecklichen Familie. Und dann war für dich dieser Monster Screwjob, der war dann für dich so ein Cut wirklich. Und hast du danach erstmal gesagt, ja, Wrestling ist nichts für mich und ich gucke jetzt was anderes?
Die Sache war auch die, ich habe mich dann, also es war ja auch so die Zeit für weiterführende Schule und alles, ne, alles neu. Plus, das war auch die Zeit, in der ich mit Fußball angefangen habe. Also ich habe vorher 7 Jahre geturnt. Mhm. Merkt man heute nichts mehr von, ich weiß, aber es war so. Und kurz bevor ich hier so zu Turnieren und so hätte fahren sollen, war mir das irgendwie zu blöd und zu langweilig. Und dann habe ich gesagt, ich spiele jetzt Fußball. Und plötzlich war halt Fußball der neue geile Shit.
Mhm.
So, dann ne, habe ich halt am Wochenende mit meinem Papa da eher so die Spiele geguckt und Training. Und dann waren ja auch Spiele. Und irgendwie hat sich Wrestling dann auch zeitlich verloren. Also es hat einfach nicht mehr reingepasst. Die Interessen waren anders. Wie gesagt, Schule wurde ein bisschen zeitkonsumierender. Und irgendwie haben sich dann auch so die Leute verloren, die das geguckt haben. Mhm. Also mein Freundeskreis hat sich dadurch auch verändert. Und ich glaube, dadurch ist das einfach wirklich untergegangen. Und ich habe auch nicht aktiv versucht, da noch zu gucken oder rauszufinden, wo man das schauen kann. Dementsprechend war für mich Wrestling auf einmal auch nicht mehr existent. Also das gab's in meinem Kopf auch nicht mehr.
Ja, und du hast auch keinerlei Bestrebungen gehabt, das irgendwie aufzuholen. Also man, du warst halt auch jünger, ne? Das ist immer so schwierig, das jetzt so zu nachzuvollziehen. Bei mir war es ja so, dass ich dann ja angefangen habe, als es auch schwieriger in Deutschland zu schauen gewesen ist, habe ich angefangen, mir Quellen zu suchen, wie kann ich das vernünftig schauen. Dann habe ich geguckt, dass ich die Shows aus den USA oder aus England bekomme oder habe dann Tape Trading und sowas. Das war bei dir natürlich dann noch gar nicht gegeben, weil du natürlich auch deutlich jünger warst als ich. Und wahrscheinlich, wenn du jetzt von irgendeinem fremden Typen online irgendwelche Videokassetten gekauft hättest, hätten deine Eltern wahrscheinlich auch gesagt, du hast ja wohl einen Vogel.
Definitiv, definitiv. Plus, ich wusste gar nicht, auf welchen Mitteln und Wegen das hätte stattfinden sollen. Also ich wusste auch nicht, dass es irgendwelche Wrestling-Magazine oder so gibt. Für mich war Wrestling, okay, das läuft im Fernsehen und ich gucke das halt, wenn's an ist.
Das finde ich total witzig, weil für uns war es natürlich so, wir haben da, ja, wie gesagt, die Magazine gekauft über irgendwelchen Bahnhofsbuchhandlungen und keine Ahnung was, wo es die halt gegeben hat, Power Wrestling gelesen, das Wrestling-Telegramm. Aber es ist, hängt da auch sehr stark natürlich davon ab, wo du groß geworden bist. Und wie du schon gesagt hast, du bist wahrscheinlich noch ländlicher als ich groß geworden. Wir hatten ja zumindest so unsere Drogerie, wo es dann auch sowas gegeben hat. Und mein Vater war ja zum Beispiel auch sehr technikaffin und wir hatten, naja, relativ zeitig irgendwie, ich glaube, was hatten wir das erste Mal? Internet, ich glaube so 98, 97, 98, glaube ich. Irgendwann hatten wir ISDN, das war rasend schnell.
Boah.
Irgendwie 17 Kbyte pro Sekunde oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Das habe ich damals, werde ich nie vergessen, da habe ich, das war auch zur Attitude-Zeit, dieses, wie hieß das denn damals? Auf jeden Fall ein Album von der WWF runtergeladen als MP3s. Über irgendwelche dubiosen Internetseiten. Damals gab es auch keine Viren, Trojaner, das gab es damals alles nicht. Und damals wurde das Internet, die Benutzung des Internets noch mit Minuten gerecht abgerechnet. Hat dann halt mal so ein paar, zwei Stunden, drei Stunden gedauert, bis das runtergeladen gewesen ist. Ja, da habe ich dann auch mal ein bisschen Schimpfe bekommen bei sowas. Aber witzig, dass sowas bei dir quasi gar nicht vorkommt. Also diese Hürde dann nicht. Und du hast dich ja erstmal dann auf andere Dinge konzentriert. Wie bist du denn dann wieder zurückgekommen?
Das war ganz witzig. Irgendwann Freitagabend, ne, was man so macht, durchs TV gesappt und bei Tele 5 lief auf einmal Wrestling. Und ich so, hä? Wie? Das gibt's noch? Ich dachte, das gibt's nicht mehr. Also ich war wirklich überzeugt davon, das gibt's einfach nicht mehr. Wenn ich mich nicht mehr dafür interessiere, dann gibt's kein Wrestling mehr. Ja, und ich weiß noch ganz genau, da kam Eddie Guerrero zum Ring. Und irgendwie hat der mich sofort gecatcht. Und da dachte ich, ach, ist ja lustig. Ach, guckst du mal weiter. Ja, und dann kam John Cena und dann war ich verloren. Wirklich, das nächste Match war dann John Cena. Und ich dachte so, oh, wer ist denn der heiße Typ?
Okay.
Der sieht ja aus wie Marky Mark. Oh mein Gott. Ja. Hallo, ich war ein Teenie. Es war 2004, ich war 17. Ne, gönnt es mir. Und dann ging im Prinzip so diese Phase los, die du viel früher hattest, weil dann habe ich alles eingesogen, was es darüber gab. Ich war nur noch im Internet zu Hause. Ich war in etlichen Foren. Ich war in einer Fantasy-Wrestling-Liga. Ich habe gesehen, dass es an der Bahnhofsbuchhandlung, dass es da Magazine gibt und habe mir auf, wie du schon gesagt hast, auf dubiosen Seiten mir irgendwelche Sachen runtergeladen. Also dann, also ich habe dasselbe durchlebt, nur deutlich später.
10 Jahre später quasi, so ungefähr.
Quasi, ja.
Ja, also natürlich müssen wir erstmal wissen, Mella, jetzt ganz frei heraus, ich weiß nicht, ja, Fantasy-Liga. Charakter, habt ihr Roleplays geschrieben? Auf Englisch oder auf Deutsch? Wer warst du?
Ich war Eddie Guerrero.
Okay.
Und zwischendurch auch John Cena. Tada! Man könnte jetzt einen Zusammenhang erstellen, wenn man möchte. Boah, wie lief das? Also es gab in Anführungszeichen Pay-Per-Views und es lief sehr viel darüber, Promos zu schreiben.
Mhm.
Und ich habe mir da wirklich einen Ast abgeschrieben. Ich war komplett in Character. Als John Cena habe ich natürlich gerappt. Also
hast du Reime geschrieben?
Nein, ich habe sie geschrieben, ja. Also ich musste das nicht aufsagen, aber ich habe Rhymes geschrieben, Leute. Ne?
Hast du die noch?
Ich glaube nicht, aber das war dann auch die Zeit. Also boah, oh jetzt wird's jetzt wird's interessant. Das war so die Zeit, in der ich im Englischunterricht in der Schule auch immer ein kleines Büchlein dabei hatte.
Okay.
Und entweder Ideen geschrieben habe oder random Gedichte geschrieben habe oder random Rhymes geschrieben habe. Ich war quasi Dauer im Charakter.
Ja.
Also ich war der weibliche John Cena quasi. Und zu der Zeit war auch wirklich mein Schulordner voll mit, Überraschung, Eddie Guerrero, John Cena und Randy Orton, den ich aber erst später entdeckt habe, weil auf Tele5 lief ja SmackDown und Randy Orton war bei Raw.
Das müsste dann aber 2-3 gewesen sein. Ich habe gerade noch mal ganz kurz nachgeschaut, während du geredet hast. Ich glaube, 2-3 ist WWE zurück zu, also mit SmackDown zurück zum ins Free-TV gekommen, weil es lief ja dann auch eine ganze Zeit lang gar nicht im Free-TV. Und dann ist es ja zu Tele5 gekommen und ist dann ja später auch wieder zu DSF zurückgegangen. Aber das hat, glaube ich, auch noch ein bisschen gedauert. Aber es müsste 2-3, 2-4, so um den Dreh müsste es gewesen sein.
Irgendwo so die Schnittstelle auf jeden Fall.
Das ist halt so witzig, ganz entschuldige, wenn ich dich unterbreche.
Alles gut.
Weil bei mir ist es halt so, ich habe damals nicht mehr über diese Wege geschaut. Ich habe kein lineares Fernsehen mehr geschaut, sondern ich habe mir die ganzen Sendungen schicken lassen oder habe es mir auf anderen Wege aus dem Internet geklaut. Aber ich habe ganz, ganz wenig deutsches TV-Wrestling quasi nur geschaut.
So die anderen Sachen, das kam ja dann auch über so Foren, wo man sich dann ausgetauscht hat. Und dann, ich weiß auch noch, dann habe ich mit irgendeiner geschrieben, die meinte, ey, ich habe die irgendeine Undertaker-Doku. Willst du die haben? Kann ich dir brennen? Und ich so, oh, was ist denn brennen? Ja, kann ich dir aufziehen? Ja.
Entschuldigung.
Man nennt mich nicht umsonst den Internet Explorer von Headlock.
Das stimmt.
Ne, kann ich dir schicken, gib mir deine Adresse und ich so auch frei heraus, natürlich denkt man nicht drüber nach, ja natürlich gebe ich einer fremden Person einfach meine Adresse, ist doch klar. Und habe ich dann auch zugeschickt bekommen und ich weiß noch, dass ich ihr geschrieben habe, boah, du hast da ja sogar so ein Opening-Bild im Hintergrund gemacht mit so Palmen, ist ja voll cool. Ja, das waren die Standardeinstellungen, wenn du irgendwie CDs gebrannt hast. Habe ich dann später rausgefunden, beziehungsweise DVDs. Und ich weiß noch, wie begeistert ich davon war. So, boah, das kann man auf Moment. Und dann auch nochmal hier, ne, auf dubiosen Seiten. Okay, ich kann mir das nicht nur runterziehen. Ich kann das auf DVDs verewigen. Aha! Völlig neue Entdeckung, neue Welt für mich. Und ich habe mir dann teilweise Weeklies auf DVD gebrannt. Ich hatte einen unfassbaren DVD-Rolling-Verbrauch zu dieser Zeit. Gut, auch CDs, ne, weil Musik ging ja auch, klar, ne? Und auch wie du habe ich unfassbaren Anschiss von meinen Eltern bekommen, weil dann irgendwann mal so die Frage aufkam, wofür brauchst du so viel Strom?
Hast du die PC einfach nachts laufen lassen?
Ja, natürlich! Und das Ding ist, das war dann auch so die Zeit, also wir haben ja mehrere Generationen in meinem Haus gewohnt, jeder hatte aber so seine eigene Wohnung und irgendwann sind dann Großeltern und so, beziehungsweise die Urgroßoma ist verstorben und irgendwann hatte ich dann quasi eine eigene Wohnung. Ja. Und dann konnte ich halt erst recht nachts den PC laufen lassen. Aber das Problem ist, dass der Stromzähler und B, meine Eltern sind relativ früh aufgestanden. Mein Papa, weil er Fernfahrer war und meine Mutter, weil sie mit dem Hund raus ist. Und dann haben die von unten den Bildschirm leuchten sehen. So, aber Bella ist ja nicht doof. Irgendwann natürlich einfach den Bildschirm ausgelassen. Aber ja, dann ging es trotzdem über den Stromzähler. Ich habe jedes Mal einen Schiss bekommen. Also. Aber ja, das, also wie gesagt, ich habe eine ähnliche Phase wie du durchlebt, nur später.
Witzig. Was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du ausgerechnet Wrestling dann, also sowohl in den 90ern dann, als auch in den 2000ern wieder geschaut hast? Weil das ist ja, also ist ja auch schon für ein Mädchen, ich weiß, ne, Klischee, aber ist ja vielleicht auch schon ein bisschen ungewöhnlicher, oder?
Also gefühlt war ich eh der Sohn, den mein Vater nie hatte. Okay. Siehe Fußball, ne, ist ja auch ein Männersport. Kritik hin und her. Deswegen,
aber damals auf jeden Fall, muss man sagen.
Ja, ja. Also mein Vater versteht's ja bis heute nicht.
Was, dass du Wrestling schaust?
Und dass ich machst? Wrestling schaue, dass ich Wrestling mache, beziehungsweise gemacht habe. Und was ich daran so faszinierend finde. Ja, meine Mutter hat eigentlich nie groß was dazu gesagt. Also, als ich dann angefangen habe, fandst du es irgendwie sogar cool.
Haben die dich unterstützt? Also sowohl beim Fan-Dasein, also sind die zum Beispiel mit dir zu Touren gefahren, haben die gesagt, komm, wenn du irgendwann haben willst, sag Bescheid, wir bestellen dir das oder so. Wie war das?
Also meine erste Show, das müsste, war es noch 2004 oder 2005? Also ich könnte jetzt nachschauen. Das war auf jeden Fall in Frankfurt, weil das so das nächste war, wo die waren. Und ich weiß noch, dass ich eben gefragt habe, hey, ne, ich kenne da so ein paar Leute aus dem Internet, die gehen da nach Frankfurt und dann wäre ich ja auch nicht quasi alleine, kann ich da nicht auch hin? Natürlich meine Eltern, vernünftigerweise, nein.
aus heutiger Sicht auch, ich kenne Leute aus dem Internet. Darf ich da hin als Mädchen? Ist das ja. Okay? Ist auch als Junge, wenn man ehrlich ist, ne? Aber ja. Ne? Also, bist du 2004, war das Live and Loaded?
Oh, nagel mich jetzt nicht auf den Namen fest, aber ich kann mir gut vorstellen, also ich bin mir ziemlich sicher, das müsste der Herbst 2004 gewesen sein, kann das?
Also ich habe hier Frankfurt Live and Loaded auf WrestlingCorner.de, schöne Grüße. 9. Oktober und Main Event war Triple H gegen Randy Orton.
Das kommt hin. Okay. Jo, dann war es die Show. Ne? Und meine Mutter so, naja, die will da schon echt gern hin. Ja, aber Ticket musste selber kaufen. Ich so, ja, okay. So, das erste Mal geguckt, so Tickets, wo kriege ich Tickets her? Wollte natürlich einen geilen Platz. Tickets waren schon längst im Verkauf, keinen geilen Platz mehr gefunden. Also gehe ich mal auf eBay. Ja, mir dann über eBay tatsächlich ein überteuertes natürlich Ticket gekauft, möglichst weit vorne irgendwie. Ich sag trotzdem irgendwie noch am Arsch der Welt gefühlt. Natürlich versucht, beim Entrance was zu kriegen, war natürlich unmöglich. Aber irgendwie versucht, da noch halbwegs einen guten Platz zu kriegen. Und meine Mutter so, okay, dann fährt sie mit. Wir fahren zusammen mit dem Auto, wir nehmen uns da auch ein Hotelzimmer. Und falls was sein sollte, dann ist zumindest meine Mutter in der Nähe. Ja, ist natürlich alles gut gegangen. Ich weiß lustigerweise auch noch, ich habe mir extra für diese Show ein neues Oberteil gekauft aus Gründen, weil man könnte ja ne, Randy Orton treffen.
Das wird auch gut aussehen, wenn man Randy Orton trifft.
Ja, definitiv. Und es war extrem warm für Oktober, das weiß ich auch noch, weil ich bin da in einem Dreiviertel, also mit Dreiviertel in einem Shirt, einfach nur ohne Jacke und alles rumgerannt. Okay. Weiß ich noch.
Also die Card liest sich also sehr durchwachsen, also so bunt gemischt, ne? Also ich sehe hier so fantastische Matches wie Maven gegen Chuck Palumbo, Eugene und William Regal gegen Rosie und den Hurricane.
Großartig.
Molly Holly und Trish Stratus gegen Nydia und Victoria. Und dann Shelton Benjamin gegen Val Venus. Wir haben La Resistance gegen Rhino und Tajiri. Aber hier, das liest sich bis auf Tyson Tomko gut. Chris Jericho und Shawn Michaels gegen Christian und Tyson Tomko. Chris Benoit und Edge gegen Batista und Ric Flair. Und dann Klassiker, Gene Snitsky gegen Kane. Und Main Event dann eben Triple H gegen Randy Orton.
Ja.
Gibt Schlimmeres.
Gar nicht mal so gut.
Also, man merkt ja, das ist typische Hausshow-Card, dass du so viele Tag-Matches hast, wo die großen Stars drin stecken. Ne? Und dann Main Event so ein großes Einzelmatch, was dann wieder präsentiert wird. Aber, man, Shawn Michaels, Edge, Ric Flair. War nicht Edge dann auch schon so einer von den Leuten, die du gut findest?
Ich glaube damals noch nicht.
Okay.
Das kam tatsächlich erst später.
Okay. Gut, aber immerhin, ich meine, deine Eltern oder deine Mutter zumindest ist mit dir dahin gefahren. Das ist doch cool. Was finde ich immer sehr schön, wenn da noch Eltern das unterstützen, was ihre Sprösslinge da an Leidenschaft entwickeln für solche Geschichten. Das ist doch cool. Und also das klingt jetzt ja auch so, als wärst du wirklich auch so in dieser Fanszene ja ziemlich drin gewesen, oder?
War ich definitiv. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zugeben möchte.
Ja, komm.
Aber, also zum einen, Wrestling Corner war eins der Foren, wo ich sehr aktiv war.
Okay. Und das Cyborg, komm.
Nein, Cyborg war ich nie so wirklich viel. Okay. Also nicht als Fan. Da habe ich dann eher, als ich mit Wrestling angefangen habe, geguckt, okay, finden die Leute mich scheiße.
Also, ja.
Aber, ja, die Antwort war leider ja.
Aber sind wir ehrlich, die fanden sehr viel scheiße.
Ist ein Punkt.
Ja, okay.
So, aber Punkt zwei ist, ich hatte da mal eine Kolumne.
Oh, gibt's die noch?
Ich habe keine Ahnung, ob die noch
existiert. Wie hieß die? Warum hast du mir davon nie erzählt?
Aus Gründen.
Okay.
Sie war nicht gut.
Unter welchem Namen lief die? Unter deinem echten Namen? Hast du ein Pseudonym?
Nee, also ich meine, ich war in dem Board als Melzi unterwegs. Und die Kolumne hieß Female Attraction.
Okay.
Und ich möchte dazu sagen, dass ich das wirklich wenigen Menschen erzählt habe.
Ich glaube, ich Ich habe auch Angst, ehrlich gesagt, was ich an Suchergebnissen bekomme, wenn ich Female Attraction Wrestling Corner eingebe, ehrlich gesagt. Ob ich da nicht irgendwo meinen Browserverlauf komplett auf links drehe. Aber ich finde auch nichts bei Wrestling Corner. Schreibt sich Wrestling Corner Bindestrich?
Nee, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht, ne? Ich guck's mal auf wrestlingcorner.de, aber vielleicht... Nee.
Gott sei Dank.
Über was hast du geschrieben, Melle?
Über Pay-Per-Views. Und aus einer weiblichen Sicht. Und irgendwie habe ich sehr versucht, das halt auf weiblich zu trimmen und bin halt auch so auf Aussehen und Gier von Leuten eingegangen. Das war einfach fürchterlich. Es war grausam. Ich hatte keine Ahnung, was ich schreiben soll. Ich hatte nicht so wirklich eine Meinung zu Matches. Ich hatte keine Ahnung, wie Matches überhaupt funktionieren. Ich fand halt ein paar Typen geil, so. Und hab mich gefreut, wenn die gewinnen. Und fand halt manche Matches besser, manche schlechter. Aber warum? Keine Ahnung. Was weißt du nicht?
Finde ich gut. Keine Ahnung, aber Hauptsache Meinung. Das ist ganz wichtig.
Ja, und aber Hauptsache laut. Ja.
Ja, also es ist leider nicht mehr zu finden. Wenn man auch auf Wrestling Corner Female Attraction eingibt, dann kommt eine Meldung über Kevin Nash und irgendwas zu GWP Spring Explosion 2018.
Also ich weiß auch noch, ich war gar nicht bei so vielen, wobei war ich bei so vielen Shows? Ich überlege gerade, ja, so 3-4 werden es gewesen sein. Ja gut, mit neulich, also als wir alle zusammen, neulich, ist auch schon wieder eine Weile her, als wir alle zusammen waren, ja, wären es vielleicht so 5-6 maximal gewesen sein. Ich weiß auch, dass ich später habe ich dann auch angefangen, Schilder zu machen.
Okay.
Aber die waren halt viel zu klein.
DIN A4 Schilder oder was?
Nee, war DIN A3, aber selbst okay. Das, ne, erkenn das mal auf weite Entfernung. Wobei ich eine Erinnerung habe, es gab die Fehde irgendwie Shawn Michaels gegen Chris Masters oder es gab zumindest ein Match bei so einer House-Show und ich hatte The Master Piece, also im Sinne von P, also die Königin der Wortspiele ist da, hatte ich auf dem Schild geschrieben und halt ein Klo hingemalt und ich war so stolz, als Shawn Michaels das gesehen hat und dahin gezeigt hat.
Oh, das glaube ich.
Ja. Und es kann auch gewesen sein, dass das die Show war, in der ich Ric Flairs nackten Arsch gesehen habe.
Ey, es gibt keinen Wrestling-Fan der Welt, der noch nicht Ric Flairs nackten Arsch
wahrscheinlich
gesehen hat.
Wahrscheinlich. Ich muss auch gestehen, das war so die Phase, als ich dann halt auch mal so in die Hotellobbys gegangen bin.
Ach, witzig. Du bist halt so ein Fan, wo dann auch selbst ein gutmütiger John Cena sagt, rück mir nicht so auf die Pelle mit deiner Kamera?
Nein, Moment. Ich war immer respektvoll. Ich war immer höflich. Und die süßeste Erinnerung war tatsächlich, ich schiebe es einfach mal darauf, dass ich zu der Zeit literrote Haare hatte, war, als ich dann noch zu Matt Hardy wollte und die Securities schon gesagt haben, nee, der geht jetzt aufs Zimmer, geh mal weg hier. Und Matt Hardy hat gesagt, nein, die darf noch ein Foto mit mir machen.
Oh.
Ja.
aber das ist ja wirklich richtig Hardcore-Fan da sein, muss man mal ganz klar sagen, oder?
Also, ich war so komplett drin. Wie gesagt, ich habe alles aufgesogen.
Ja, aber war dir nur dieses Fan-Dasein wichtig? Also so diese Talents, Wrestler, Wrestlerinnen als diese übergroßen Stars? Oder ging es dir auch darum, wolltest du da auch schon irgendwie verstehen, wie das ganze Ding funktioniert?
Ach, schwierig. Also ich hab's nicht hinterfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, das war schon der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will das mal ausprobieren. Aber ich habe nicht gedacht, also ich habe nicht drüber nachgedacht, was da für ein System dahinter steckt, was da für eine Maschinerie dahinter steckt, wie das genau funktioniert. Ich wollte es einfach nur machen, ich wollte es können.
Mhm. Finde ich spannend. Also ich habe auf jeden Fall zwei Aufträge für dich. Ich will auf jeden Fall Melanie Grace, John Cena Rhymes und ich will diese Female Attraction Kolumne. Auch ich muss mal gucken, ob es das bei archive.org oder sowas gibt. Ich meine, auch solche alten Inhalte werden ja oft noch gerettet. Fände ich halt super witzig, weil ich finde es so interessant, dass auch wenn ein ganzes Jahrzehnt dazwischen liegt, ne, dass man trotzdem so Parallelen hat. Also gut, ich bin jetzt nicht ins Hotel gereist, das ging halt damals auch bei mir nicht. Aber es war ja schon so, dass man versucht halt auch diese Wrestling-Leidenschaft auf anderem Wege auszuleben. Sei es jetzt eben mit bei mir mit Videospielen, dann mit diesen Roleplays, mit ich habe ja so versucht, das so pseudo-wissenschaftlich dann zu ergründen. Ich habe ja dann so wie in so Videospielen so Stärketabellen gebaut. Das ist so, Lex Luger hat Kraft 8, Geschwindigkeit 6, Charisma 7 und dann hast du dir so zusammengebaut. Und dann hat Yokozuna die Kraft 10 und sowas. Sowas habe ich dann zum Beispiel gemacht und Quatsch. Aber das geht halt alles in dieselbe Richtung. Ich finde es so schön zu sehen, dass egal ob jetzt 90er oder 2000er, dass da der Weg gar nicht so anders ist, ne? Sondern es ist halt eben ganz individuell ein Weg hin zu dieser Wrestling-Leidenschaft und dann auch zu immer mehr darüber erfahren zu wollen, auch irgendwie Teil davon sein zu wollen, auf dem einen oder anderen Wege. Ne? Die einen versuchen dann Wrestler, Wrestlerin zu werden, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Andere machen dann erstmal gar nichts, so wie ich. Und irgendwann denken sich im viel zu hohen Alter, ah, jetzt könnte ich ja doch mal einen Wrestling-Podcast machen, ne? Nur doch zu einer viel zu falschen Zeit, weil das Wrestling richtig scheiße gewesen ist. Da haben wir uns ja auch drüber kennengelernt, muss man auch mal ganz klar sagen, ne? Im Endeffekt.
Ja, siehst du mal.
Ja, warst ja bei Headlock-Ausgabe Nummer 2 dabei damals. Jetzt nie vergessen, als ich bei der WXW angekommen bin und ich habe gesagt, ja, ich bin Olaf Bleich von Headlock und dann, ich glaube, es war der Danny damals, kam dann zu mir und oder meinte dann zu irgendjemand anders, ey, hier ist der Olaf von Headshot. Ne? Der will ein Interview machen mit Jon und Mella. Und ich so, okay, gut, mal gucken. Ich so, nee, Headlock, nicht Headshot. Ja, zurück zu deinen Themen. Du hast gerade gesagt, dass, also erstmal, hast du damals auch Videospiele eigentlich gespielt? Weil ich weiß, dass du heute eine begeisterte Gamerin bist und sehr wahrscheinlich fast noch mehr spielst als ich.
Begeistert ist fast übertrieben. Also, ja, wobei, begeistert schon, nur halt nicht gut.
Das eine schließt das andere leider nicht aus. Aber das ist ja auch, ob man es kann oder nicht, ist egal, ist Hauptsache macht Spaß, oder? Also.
Ja, also das kam dann auch so ein bisschen später nochmal. Das war dann so die Zeit der Wii.
Oh, das war schon ganz spät, ja, okay.
Ja. Und ich hatte auf jeden Fall SmackDown vs. Raw, schieß mich tot.
Boah, ja, irgendeine... war ja auf der Wii.
Ja. Also ich hatte es damals noch nicht so mit Knöpfchen drücken und Steuerung und so.
Hast du das halt mit Bewegungssteuerung? Ich hab
Das war mit Bewegungssteuerung, genau. Also da musste ich nur hier die Fernbedienung schütteln und dann haben die was gemacht auf dem Bildschirm. War super für mich. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, es ist noch nicht so lange her, dass ich gelernt habe, gleichzeitig zu laufen und die Kamera zu drehen. So, das nur zur Erklärung. Deshalb Wii, Bewegungssteuerung, schütteln, alles ist gut.
Fair enough.
Mhm. Und ich weiß noch, oh, das war so bitter. Meine Eltern wollten mir ein Wrestling-Spiel schenken. Es war das von TNA.
Oh.
Ja.
TNA Impact damals, was geil aussah, aber richtig scheiße zu spielen war.
Absolut. Also nicht nur war es die falsche Promotion, es war auch ein richtig beschissenes Spiel. Ich glaube, ich habe das immer noch. Ich bin mir ziemlich sicher. Das liegt noch irgendwo hier rum.
Ja. Liebe jungen Hörerinnen und Hörer, das ist so, als wenn ihr ein WWE-Spiel haben wollt und dann bekommt ihr AEW Fight Forever. So.
Danke für die Erklärung.
Nein, also AEW Fight Forever war nicht so schlimm. TNA Impact war deutlich schlimmer, muss man ganz klar sagen.
Richtig, das ist richtig.
Aber interessant. Also auch da natürlich der Weg. Ich kann es auch total verstehen. Also es gibt natürlich da eindeutig Hürden. Und das, was du gesagt hast, mit dem, gerade wenn du mit Gamepad spielst, so mit dem einen Daumen zu rennen und dem anderen Daumen zu gucken, das braucht auch erstmal eine gewisse Zeit. Also wie lange haben Shooter gebraucht, bis sie dann auf eine Konsole gekommen sind? Weil so viele tausend Leute gesagt haben, ich kann nicht einen Shooter auf der Konsole spielen. Jetzt heutzutage spielen sie nicht alle, aber viele halt einfach alles mit Gamepad. Mhm.
Um das zeitlich einzuordnen, das Spiel, bei dem ich es gelernt habe, war Stray. Das ist noch nicht so lange her.
Nee, wollte ich gerade sagen. Das ist 2 Jahre alt oder so?
Nein, ich glaube, es ist sogar 3 Jahre alt.
Okay, na gut. Ich hatte aber dasselbe Problem mal mit einer Ex-Freundin von mir, die als ihr allererstes Spiel unbedingt Assassin's Creed Black Flag spielen wollte.
Okay, ambitioniert?
Ja, weil sie fand das mit dem Schifffahren so cool.
Ach so.
Und ja, das konnte dann auch relativ schnell, weil das ist ja 2D, mehr oder weniger. Mhm. Aber ich bin halt wahnsinnig geworden, als sie dann da rumgelaufen ist und dann so, du musst jetzt gegen die Wand und dann drückst du die Taste. Nein, du musst jetzt die Taste drücken. Dann rennt sie vor die Wand. Guck mal nach oben und drück die Taste. guckst du nach unten. Guck nach oben und drück die Taste. Und ich bin halt wahnsinnig. Also, komm, gib mir das Gamepad, ich mach das.
Das Witzige ist aber, mittlerweile bin ich irritiert, wenn man die Kamera nicht mehr selber steuern kann.
Mhm.
Also.
Ja.
Ja.
Anderes Thema, wir schweifen ab.
Mhm.
Könnte mir nie passieren bei Interviews.
Nein.
Also, ist das ein Interview gerade oder ein Podcast? Das ist so was von beidem. So, wir sind jetzt im Jahr 2008, 2009, 2010, so um den Dreh.
Also TNA Impact kam 2010 raus, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen.
Ja. Ich habe auch geschaut, die WWE-Spiele kamen so 2008, glaube ich, ab für die Wii. So 2007.
Macht Sinn.
Aber du hast gerade erklärt, du warst ganz tief in dieser Fanszene drin und von dieser Fanszene aus dann irgendwann an den Punkt zu kommen, so, ich fange jetzt an, das zu trainieren und ich beginne da auch die Ambition aufzubauen, das in einem deutschen Wrestling-System zu erlernen, ist ja nochmal ein ganz anderer Punkt, weil ich glaube, wir haben alle schon mal rumgesponnen. Also auch ich habe damals rumgesponnen, ah, wie cool wäre das und bla, ne? Und im Endeffekt hat man es dann doch nicht gemacht, weil die Hürden zu groß gewesen sind. Bei dir waren die Hürden ja wahrscheinlich ähnlich groß, wenn nicht sogar noch größer.
Ja, die Sache ist die, also es tut mir leid, dass ich so oft rumspringe zeitlich. Wissen ja viele, ich habe mich ja schon vor der WXW am Wrestling versucht. Das war dann bei der ACW und das war dann tatsächlich auch so 2005 rum schon.
Mhm.
So, die Sache war nur die, ich hatte kaum Möglichkeit zum Training zu fahren, weil das, wie weit war das, 350 Kilometer sowas?
Wo war die ACW damals?
In Weinheim bei Mannheim.
Okay.
Und ich war da in meinem kleinen, süßen, bayerischen Kaff an der Grenze zu Thüringen. Und das war ein Eck. So. Also ich hatte zwar damals schon ein Auto und so, aber kein Geld für Sprit, sind wir mal ehrlich. Und dementsprechend war das selten, dass ich da im Training war. Ich habe immer versucht, da bei den Shows dabei zu sein. Ich habe mir auch damals für mein erstes Training, habe ich meine Freundin geschnappt, habe ihr den Zug bezahlt und dann sind wir zusammen da aufgeschlagen und dann habe ich da ein Probetraining gemacht. Und mir tat zwar danach alles weh, aber ich fand es irgendwie geil. So, und ne, also wrestlerisch ist halt bei der ACW, was viele immer so ein bisschen vergessen, weil ich höre halt auch immer wieder, ne, die hat ja 100 Jahre Erfahrung, ne, die hat ja da schon, die catcht ja seit was weiß ich noch wann.
Also bei Cage Match bist, ist dein erstes Match bei 2-7 eingetragen.
Ja, das ist es halt. Aber das Ding ist, ich hatte da immer noch keine Ahnung, was ich tue. Ich hatte denselben Wissensstand, den ich davor hatte, weil ich wusste immer noch nicht, wie ist ein Match aufgebaut, was ist denn ein Heel, was ist denn ein Face. Ich habe keine Ahnung. Dann haben mir Leute irgendwas ja um die Ohren gehauen mit von, ja, im Schein mache ich das und das. Was ist denn ein Schein? Und ne, also ich hatte wirklich keine Ahnung, was ich da tue. Und ich erinnere mich noch an ein Match, das ich tatsächlich bei der ACW auch hatte, gegen Sawyer California, der sich in diesem Match den Ellbogen ausgekugelt hat.
Oh, deswegen ist im No-Contest geendet hier.
Mhm. Ach, das ist schön, du gehst da mit.
Ja, ich guck gerade. Ne? Kleiner Tipp, die Mella hieß damals nicht Melanie Gray, sondern die Melanie Gray hieß damals Faith.
Ja, weil ich Buffy geil fand. Und auf jeden Fall, die Match-Absprache lief irgendwie, ja, ich mach was, du machst was machst du? Okay, dann mach ich wieder was. Also so grob, die Züge einer Match-Struktur waren tatsächlich da. Nur halt wirklich so, okay, ich mach was, du machst was. Wir machen das im Wechsel und am Ende gewinnt einer. Oder halt auch nicht, weil man sich den Ellbogen auskugelt. Vor allem, ich habe ihm noch gesagt, spring bitte nicht vom dritten Seil, spring doch vom zweiten. Reicht völlig. Ist nicht passiert.
Okay.
Und deswegen auch der ausgekugelte Ellbogen.
Ja, das, wenn einem sowas im Match passiert, gerade so früh in der Karriere, gibt das nicht auch so einen Knick? Also.
Ja, ich hatte danach dezent Panik.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das frage ich.
Also nur so zu meinem Wissensstand damals. Es gibt ein paar Matches, die waren meinem Wissensstand entsprechend, sage ich jetzt einfach mal. Und irgendwann will man halt mehr. Also ne, man möchte mehr wissen, weil irgendwie funktioniert das nicht so wie bei denen im Fernsehen. Bei denen ist das anders. Da muss doch irgendwas mehr dahinter sein, als nur ich mach was, du machst was. So, und dementsprechend konnte ich so, also ich konnte bumpen. Ich konnte ein paar Griffe, ich konnte ein paar Würfe, die aber auch eher so mehr schlecht als recht. Plus damals war ich noch mit einem anderen Wrestler zusammen in einer Beziehung, der in Mannheim gewohnt hat. Das ist dann auch noch auseinandergegangen. Hm. Der auch nicht so gut fand, dass ich wrestle.
Okay.
Ja, total weird. Und aus Rache habe ich dann gesagt, so, jetzt erst recht, jetzt gucke ich mir die WXW an, weil die WXW war ja eh der Feind, weil die sind dann auch in das Territorium der ACW eingedrungen, das ein oder andere Mal. Und das
stimmt, die haben auch immer dann veranstaltet, genau.
Ja, und das ging gar nicht.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, so, ich fahre jetzt zum 16 Carat 2012 nach Oberhausen. Ich mach das jetzt. Aus Trotz. Ja, habe ich dann gemacht.
Und dann ging der Weg dann weiter über das Dojo damals, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Genau.
Aber hast du, wie hat dann jetzt gerade auch diese Zeit, wie hat sich dadurch auch dein Fandasein verändert, dass du ins Wrestling so reingekommen bist, auch wenn du da ja nicht jetzt, du erzählt hast, nicht die ganz große Background-Wissen, nicht die ganz großen Fähigkeiten vielleicht beibekommen hast, aber es ist ja trotzdem so ein Blick hinter den Vorhang. Hat sich da was bei dir verändert? Hat sich intensiviert oder wie war das?
Das war merkwürdig, weil also ich hatte das Gefühl, ne, irgendwo jetzt Teil davon zu sein, aber irgendwie auch nicht, weil mir halt dieses Wissen gefehlt hat. Und ich war auf der einen Seite super aufgeregt, weil, boah, ich catch jetzt auch. Haha, ich bin Teil davon. Aber irgendwie habe ich halt auch gemerkt, so, ich bin nicht so richtig Teil davon, weil, wie ich gesagt habe, ne, im Fernsehen, das war irgendwie nochmal was ganz anderes. Und das war ja viel kleiner und ich, wie gesagt, viele Matches hatte ich ja nicht. Ich war ja dann auch viel Valet oder Managerin oder wie man immer auch das schimpfen möchte. Hab ja auch schon immer Theater gespielt und das lag mir halt auch, gerade so als die Böse, wie man vielleicht in späteren Jahren auch nochmal gemerkt hat, dass mir die Böse sehr viel Spaß gemacht hat.
Und bis heute.
Es war so gefühlt nichts Halbes und nichts Ganzes.
Mhm.
Plus ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich darf nicht mehr so extrem fangirly sein.
Mhm.
Wurde einem später dann also auch nur so ein bisschen ans Herz gelegt, so, ey, du bist jetzt Teil davon. Du fährst jetzt nicht mehr in die Hotels und so. Und
ja.
Ich habe auch irgendwo immer ein bisschen drauf gewartet, dass wenn ich dann doch mal zu einer WWE-Show gefahren bin, dass mich vielleicht jemand erkennt.
Okay, ist es irgendwann mal passiert?
Nee, mir ist es mal bei der Gamescom passiert.
Ja gut, immerhin. Aber das
also weitaus später, aber ja.
Haben sich als Wrestlerin erkannt?
Ja, yeah, ja. Also okay. Hier, ah, das war die Melanie Gray und der Kevin. Also deutlich später war das, wie gesagt.
Ja gut. Ja. Aber ich glaube, dieses smarter werden und dann quasi da so ein bisschen mehr diesen Einblick zu bekommen, war ja auch wichtig. Aber ich weiß auch, dass es damals ja nicht ganz so einfach gewesen ist, gerade auch als Frau da quasi noch Fuß zu fassen, weil, sind wir ehrlich, da gab es noch nichts mit uns sind Frauen auf der Karte wichtig oder die sollen wrestlen oder sonst irgendwas. Da warst du ja wirklich in Deutschland ja auch wirklich Vorreiterin. Das muss man auch mal ganz klar sagen, dass du da eine wichtige Rolle eingenommen hast und auch teilweise ja bei der WXW agiert hast zu einer Zeit, wo eine reguläre Frau neben dir im Roster gewesen ist.
Ja, das war auch hart scheiße. Also, es war ja immer so, dass mal noch eine andere Frau da war. Sei es jetzt hier Svetlana, also Svetlana Kalaschnikova.
Einer der besten Namen nach wie vor im Wrestling überhaupt.
Oder dann auch eine Alice, wobei die jetzt nicht so den Bekanntheitsgrad hatte. Das war dann eher so auf Dorfshows, wo das mal passiert ist. Hier mit dem Engel, dass sie im Publikum ist und quasi meine offene Herausforderung annimmt und immer so das Local Hero Girl war. Ja, sehr cheesy. Aber dann war halt auch so wirklich lange, lange gar nicht. So gar nicht, gar nicht.
Ja.
Und das war super frustrierend. Vor allen Dingen, weil man halt es irgendwann auch persönlich genommen hat. Also, ne, so, will niemand gegen mich catchen oder bin ich es nicht wert, dass man mir irgendwo hier eine Gegnerin ranschafft? Mach doch was, bitte.
Ja. Ja, und dazu muss man auch nochmal sagen, dass auch damals die WXW Fanbase, also egal, ich habe das erste Karat von mir war 2007 oder 2008, glaube ich. Das heißt, ich habe ja quasi deine ganzen Anfänge habe ich ja miterlebt, weil ich ja damals auch die Hard WXW Fan jede Show mitgenommen habe, die in Oberhausen gewesen ist und ganz oft dich gesehen habe, aber ich weiß auch, dass ja auch die WXW Fans auch sehr stark auf dich, ich sag's mal so ganz deutlich, geschissen haben. Also die konnten dich überhaupt nicht leiden. Um es ganz vorsichtig auszudrücken. Und waren da ultra negativ gegen dir gegenüber eingestellt. Und man hat, also das war das, was ich halt immer gesehen habe. Ich finde, man hat bei dir immer gesehen, dass du dich unglaublich bemüht hast im Ring. Und deswegen konnte ich halt nie Scheiße finden, sondern ich fand, du warst halt eine dabei, so, man hat gemerkt, da fehlt halt einfach noch ein bisschen was. Mhm. Da fehlte Zeit, da fehlte Training und Feinschliff. Aber dass da mehr gewesen ist, hat sich ja dann später herausgestellt. Aber wie gehst du auch da gerade mit so negativem Feedback um? Oder wie bist du damals damit umgegangen? Weil auch, du hast gerade das Internet angesprochen. Guckt man da auf Cage Match und sagst so, oh, ich habe nur ein 5er-Rating, das ist ja schon ziemlich kacke, oder?
Also damals war es extrem hart. Das war auch wirklich so die Zeit. Also ich bin ja dann auch irgendwann nach NRW, hauptsächlich fürs Wrestling. Der vorgegebene Grund war Job gewesen. Aber sind wir mal ehrlich, es war fürs Wrestling.
Mhm.
Gezogen irgendwo ins Münsterland an den Arsch der Welt, wo ich niemanden wirklich in der Nähe hatte. Damals lief es auch in meinem Job nicht so dolle. Wrestling lief richtig scheiße. War generell eine sehr schwierige Zeit. Also das war auch wirklich die Zeit, wo ich sag's jetzt einfach offen heraus, wo ich stark depressiv wurde.
Mhm.
Punkt. Ne, muss man sich ja auch nicht für schämen, das ist halt eine Krankheit und wird halt durch äußere Einflüsse, sage ich mal, noch befeuert. So.
Absolut.
Die waren halt absolut da. Und ich war dann halt auch wirklich jemand, der ins Internet gegangen ist und der geguckt hat, schreibt überhaupt jemand über was über mich, nimmt jemand sich die Zeit, mir drei Worte zu widmen. So, und dann war das halt wirklich zu 99,999% negativ.
Mhm.
So. Ich meine, klar, ich war damals weit entfernt davon, auch nur solide zu sein. Gerade in meinen Anfängen als Babyface, das ist mir super schwer gefallen, weil ich halt auch natürlich gemerkt habe, die Leute haben keinen Bock auf mich. Die haben absolut keinen Bock, mich jetzt hier zu sehen. Und dann kann ich mir noch so viel Mühe gegeben und hier lustige Sachen machen oder Leute rumwerfen. Die geben dann Fick auf mich. Sorry. Muss ich jetzt mal so sagen. Ne? Und Svetlana fanden die halt damals cool und das war auch eine attraktive Frau. Und ich war halt auch so, ich sag jetzt mal, körperlich und vom Aussehen her, ich war nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich war jetzt nicht ein super durchtrainiertes Monster. Ich war kein Fitnessmodel. Ich war nicht schlank. Ich war kein Biest im Sinne von, ich bin richtig, richtig fett. Ich war irgendwo dazwischen. Und irgendwo dazwischen kannst du nicht verkaufen. Und das verstehe ich auch im Nachhinein vollkommen, dass zumindest als Babyface ich nicht funktioniert habe, weil ich auch das Selbstbewusstsein nicht hatte, weil ich eben genau wusste, okay, die wollen mich nicht. Warum versuche ich es überhaupt?
Mhm.
So, und der Knackpunkt kam ja dann so ein bisschen mit dem Heel-Turn, mit diesem Diva-Gimmick und ich auch gemerkt habe, okay, ich kann meine Schwächen gerade einfach überspielen, indem ich einen komplett überspitzten Charakter raushaue und den Leuten, wenn sie mich schon hassen wollen, was zu hassen gebe.
So. Ja.
Ne? Aber wie gesagt, so die Anfänge waren echt scheiße. Und das Problem war halt eben auch so, ne, es gab keine erfahrene Gegnerin, die mich da irgendwie hätte zu einem vernünftigen Match ziehen können.
Was ist mit Lehrern oder irgendwelchen Mentoren, Mentorinnen damals? Gab's das? Man hört immer wieder so, dann wird man da mal eine Hand genommen und dann kriegt man das erklärt und irgendwann lernt man dann dazu. Wie war das damals?
Also Training an sich war super und wir hatten auch ne, total kompetente Trainer. Ich meine, allein Walter war einer davon. Jakobi hatte eine sehr gute Sicht auf die Dinge. Und noch ganz viele andere einfach. Und man wurde da schon an die Hand genommen, nur ich hatte das Gefühl, gerade so im Bereich Charakter, Gier und überhaupt eine Idee, habe ich mich immer sehr auf mich allein gestellt gefühlt. Das kam dann so ein bisschen durch Carsten Beck tatsächlich. Weil Carsten war jetzt auch nicht der Ausnahmeathlet.
Mhm. Das kann man wohl sagen.
Und an ihm habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, muss ich auch nicht sein. Ist scheißegal. Dann nimm halt die Stärken, die du hast. Und die waren halt normal, ne, einerseits durch meine Theatererfahrung. Ich kann einen Charakter darstellen. Ich kann reden. Ne, ich kann den Leuten hart auf den Sack gehen. So.
Ja.
Kann Kevin bezeugen.
Bis heute.
Ja, bis heute. Und das ist dann eher so am Rande entstanden. Also mir hat niemand das Patschehändchen genommen und sagt, komm, ich führe dich jetzt da durch. Sondern ich habe mir dann halt selber Leute gesucht und habe geguckt, okay, was machen die? Wie machen die das? Und na klar, es gab dann Leute, die mir zur Seite gestanden haben und gerade durch diese ganze Entourage-Story, die dann irgendwann zustande kam, das hat sehr geholfen. Weil wie gesagt, das Problem war halt wirklich so dieses Erfahrungen sammeln. Also ja, du kannst dir den Arsch abtrainieren, du wirst ab einem gewissen Punkt einfach nicht besser werden. Du brauchst die Erfahrung vor Publikum, du brauchst die Live-Match-Erfahrung, die dir das Training nicht geben kann. Selbst Trainingsmatches nicht. Das ist nochmal was anderes. Du brauchst dieses, jetzt geh einfach raus und mach. Und das hatte ich lange Zeit nicht.
Ich wollte gerade fragen, aber wir sprechen ja hier auch über das so über die Liebe zum Wrestling. Ich war bei dir irgendwann der Punkt, dass du gesagt hast, eigentlich ist mir das alles zu viel. Wozu mache ich das überhaupt? Wenn mich alle scheiße finden, ich habe diese Unschuld verloren, Wrestling-Fans zu sein. Jetzt bin ich da drin und eigentlich finden mich alle scheiße, ne? Und ich will wieder zurück. War da irgendwie auch mal so ein Gedanke dabei?
Mehrfach. Also nicht nur einmal, aber einmal ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das war, ich weiß nicht mehr welche Stadt, aber ich bin mir relativ sicher, dass es ein Match gegen Alpha Female war. Ich Babyface, sie Heel. Leute fanden sie viel geiler. Und ich habe Christian Michael Jacobi, der glaube ich an dem Tag nicht da war, aus irgendwelchen Gründen, eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Sehr förmlich, mit sehr geehrter Herr Jacobi, hiermit reiche ich zum heutigen Tage meine fristlose Kündigung ein.
Okay. Und wird Christian darauf reagiert?
Ich glaube, er hat mich ausgelacht. Aber ich weiß auch noch, dass witzigerweise von allen Menschen, ausgerechnet Carsten Beck und John Klinger, Backstage mit mir saßen und mich getröstet haben.
Mm.
Weil ich eben an diesem Punkt war, ich mach doch alles, ich tu doch alles, warum funktioniert's denn nicht? Ich setz doch alles um, was ihr mir sagt. Why?
Ja.
Ne, also, ja, ja, aber das ist
die
schon
beiden, ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist rückblickend echt krass, dass es ausgerechnet die beiden waren.
Ja, und John hat jetzt wenn wir den Podcast hier aufnehmen, vor wenigen Tagen seinen Todestag quasi vor einem Jahr gehabt. Carsten schon seit einiger Zeit verstorben. Das waren auch übrigens zwei, ich habe ja auch, in der Zeit bin ich ja quasi auch so in den, du hast gerade die Entourage angesprochen, in der Zeit bin ich auch langsam diesen WXW-Kosmos durch Headlock ja reingekommen und durch WXW Now damals, was ja dann auch 2017 irgendwie so um den Dreh gewesen sein muss. 2016 haben wir uns kennengelernt und so peu à peu bin ich ja auch darüber reingerutscht. Und die waren tatsächlich auch zwei, die es mir extrem leicht gemacht haben, da überhaupt irgendwie angenommen zu werden. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich überhaupt ein Standing oder sowas gehabt habe da als Interviewer, als Mensch, der da schon wieder rumgelaufen ist, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Aber dafür war ich nicht lang genug dabei, dass die Zeit, wo ich da als Moderator dabei gewesen bin, waren vielleicht 2 Jahre oder so. Nichtsdestotrotz, Carsten, unglaublich netter Typ, sehr offener Typ, der ja auch quasi diesen Weg gegangen ist. Er war auch immer Wrestling-Fan und ist dann ja auch den Weg gegangen. Und hat darüber ja auch sehr, sehr frei diskutiert. Und John natürlich auch absoluter Wahnsinniger, auch was der für diese Profession, für diese Leidenschaft auch wirklich auf sich genommen hat. Und das sind zwei Leute. Ich werde direkt traurig, wenn ich das erzähle. Aber das sind zwei, die auch mich dem Wrestling näher gebracht haben. So blöd das irgendwie klingt. Das waren zwei, die sind sehr offen auf einen zugegangen. Die haben wenn du zu denen gesagt hast, hör mal, ich habe da eine Idee, sollen wir da mal drüber sprechen? Ja klar, komm vorbei, wir sprechen darüber. Ich würde gerne das machen, hast du da Bock drauf? Ja, lass drüber reden. Und das war auch was ich an beiden sehr, sehr geschätzt habe, dass die auch für mich als so ein Outsider, der so als Interviewmensch da reingekommen ist, über 8 Ecken, so offen und herzlich gewesen sind, einfach so gewesen sind, wie sie waren. Und das sind wirklich zwei Leute, die ich auch sehr stark vermisse und die ich auch regelmäßig denke, ja, muss ich an der Stelle auch ganz klar sagen. Ich habe letztens noch, auch das jetzt ganz fernab von dem Thema, habe ich auch so ich habe ja manche so Wrestling-Shirts. Ich habe mir seit Ewigkeiten keine Wrestling-Shirts mehr gekauft. Ich habe mal ein AEW-Shirt geschenkt bekommen. Ich habe noch ein WWE-Shirt irgendwie mal noch mal gekauft. Aber ich habe dann in meinen Schrank geguckt und habe einfach so ein schwarzes T-Shirt rausgegriffen. Normalerweise schwarze T-Shirts, ähnlich wie jetzt, das ist so ein Werbeshirt, was ich anhab, kriegt man auch oft bei Gaming-Events. Ich habe so ein Starship Troopers-Shirt zuletzt geschenkt bekommen oder zu Stalker. Und dann habe ich eins rausgegriffen. Und das war ein Shirt von Carsten Beck damals mit König der Catcher, was ich damals zu den Aufnahmen von einem, kannst du dich noch diese Trainingsvideos erinnern, die ich damals gemacht habe? Mit Jay Skillet zusammen?
Oh.
Wo er mich gequält hat und ich mir fast das Knie dabei zerschossen habe an einer Stelle.
War düster.
Da musste ich Burpees machen und im Endeffekt haben sich Leute hauptsächlich darüber amüsiert, dass ich halt irgendwann fast gestorben wäre, weil ich dachte, wir machen pro Aufnahmetag eine Episode. Wir haben mal pro Aufnahmetag, ich glaube, 3 Episoden gemacht, wo ich dann mit einer Stunde Pause dazwischen jeweils eine Stunde gequält worden bin mit irgendwelchen Fitnessübungen. Und ich war halt nicht in dem Fitnesszustand, der ich das hätte machen können. Aber andere Geschichte. Aber diese Sache, dass ich dann so ein Shirt von Carsten nochmal rausgeholt habe, ich auch so, boah, ne? Denken wir heute mal an Carsten, einfach so. Ne? Und ja, kann ich komplett nachvollziehen. Also ich habe die beiden auch sehr, sehr geschätzt und ich vermisse die beiden bis heute. Aber ich finde es ja eben auch ganz interessant, dass dieser Weg vom Fan zum Wrestler zur Wrestlerin wirklich da auch wirklich diese negativen Seiten hervorbringen kann und dann aber auch in etwas Positiveren zu ändern und zu münzen. Ich glaube, das ist auch so ganz wichtig, dass du dich da zum Beispiel auch nicht hast hängen lassen, sondern wirklich diesen Weg gegangen bist. Du hast dich selbst hinterfragt und im Endeffekt ist es im Wrestling sehr oft auch einfach ein Twist in der Figur, die es ja auch gegeben hat bei dir, die dann auch dafür gesorgt hat, dass du besser angekommen bist einfach und dass du auch dieses Medium Wegs wie Shotgun, was es ja damals gegeben hat, was ja jetzt nicht revolutionär gewesen ist, weil die GWF hat sowas ja auch zuvor schon mal gemacht, so eine wöchentliche Wrestling-Show. Aber die Art und Weise, wie es dann gegeben, wie es dann aufbereitet worden ist, hat ja wirklich auch für eine extrem hohe Bindung zwischen Fans und Wrestlern gesorgt und dem Produkt gesorgt, oder?
Ja, du hattest halt plötzlich viel mehr Exposure. Du konntest deinen Charakter viel besser präsentieren. Du hattest Zeit, auch so ein bisschen Hintergründe zu erklären, ne? Warum agiert mein Charakter jetzt so, wie er das tut im Ring? Gibt's dafür einen Grund? Teilweise sind da absolut lustige und wilde Promos einfach auch bei rumgekommen. Und auch da muss ich halt wirklich wieder an Carsten und die Entourage denken, weil ich neulich erst noch die Promo von Marius, Kevin und Carsten im Whirlpool gesehen habe. Weil ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber Kevin hat diese Promo nicht wrestling-affinen Menschen gezeigt, die sehr irritiert davon waren, aber die es halt auch sehr lustig trotzdem fanden, weil man ja auch erst irgendwie viel später sieht, dass Marius überhaupt noch in dieser Wanne liegt, nachdem Kevin auf ihn drauffällt, weil er von Carsten mal wieder eine gescheuert bekommen hat. Also das war wirklich ein super Medium, damit die Leute die Charaktere halt einfach besser kennenlernen und, wie du sagst, ne, dadurch eine Beziehung zu denen aufbauen können.
Ja. Und man hat dann auch die Entwicklung gesehen. Also da bist du ja nicht die Einzige, sondern da haben ja auch ein Kevin von profitiert oder hat auch einen Marius van Beethoven damals von Neon Simmons hat davon profitiert, auch ein Carsten Beck natürlich und so viele mehr. Und das Produkt WXW in meinen Augen auch, weil du eben diese extrem nahe Bindung gehabt hast. Und das war eben ungewöhnlich, dass eine deutsche Promotion es damals gewagt hat, so ein wöchentliches Produkt rauszuhauen. Und das ist auch zumindest zum Teil belohnt worden. Ich glaube, bis heute ist das eine Zeit, an die sich sehr viele Fans sehr zurückerinnern. Eben an diese Charaktertiefe, die Figuren damals gehabt haben und an die Geschichten, die damals erzählt worden sind. Weil das ist was ich auch am Wrestling liebe. Und ich glaube, das ist auch was du am Wrestling liebst. Sonst hättest du dir nicht Leute ausgesucht wie einen Eddie Guerrero, wie einen John Cena. Klar, sehen die schick aus. Aber die bringen eben auch Talent und die bringen auch eine gewisse Ausstrahlung, Charisma, Charakter mit. Und das spielt ja alles in diese Liebe zum Wrestling mit hinein. Und das ist immer, dass wenn mich Leute fragen so, warum schaust du Wrestling? So, ja, ich schaue Wrestling, weil ich finde das gut unterhalten. Das ist actionreich, das macht Spaß, das ist schnell. Ich will aber auch Geschichten und Charaktere haben. Und da warst ja auch gerade du Vorreiterin. Und da schließt sich auch der Kreis zum Fan-Dasein. Weil im Endeffekt hast du genau das, was du dann ja später mit deinem Diva-Charakter gemacht hast. Also, eine Geschichte schreiben, Promos schreiben, das ist ja auch das, was du quasi in deinem Fan-Dasein noch geübt hast eigentlich, oder?
Ja, also das kam mir wirklich zugute, wobei ich sagen muss, am Anfang war es immer noch so ein bisschen awkward und ich erinnere mich an das 16 Carat, wo Matt Striker im Turnier war.
Ja.
Und der hat da eine Promo-Class gegeben an dem Wochenende. Und ich weiß noch, ich sollte mich da hinstellen und eine Promo halten im Character. Ich hatte damals halt noch keinen Character. Also ich war halt so, im Grunde habe ich versucht, das Mädchen von nebenan zu sein, der, hey, ich bin Babyface, jubelt mir zu, yay, ne, was halt eben nicht funktioniert hat. Und ich weiß auch, wie ich vor dieser Gruppe an Leuten stand und mir so die Muffe ging und ich keine Ahnung hatte, okay, was soll ich jetzt sagen? Also, ich weiß ja nicht mal, was mein Charakter ist oder wie die redet oder was ich überhaupt tun soll. Und dann habe ich so vor mich hingestammelt. Mein Striker meinte so, ja, ne, mach doch einfach. Und dann habe ich einmal tief Luft geholt und ich habe nicht viel gesagt. Aber ich meinte halt einfach so, ne, hey, also auf Englisch dann auch noch, my name's Melanie Gray, bla 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 bla. Also halt auch mit so einer Energie. Ne, und dann war ich ruhig und alle gucken nur so und Matt Striker meint so, wo kam das jetzt her? Und ich gucke ihn so an und dachte so, ich habe keine Ahnung.
Mhm.
Und aber das war so der Moment, wo es so ein bisschen Klick auch gemacht hat. Also danke Matt Striker an dieser Stelle.
Matt Striker war an dem Wochenende fantastisch.
Keiner hatte Bock auf den. Und das war einer der obersten Charakter an diesem Wochenende.
In 3 Tagen hat er es geschafft. Also Matt Striker kennen wir doch als den Lehrer aus der WWE. Ne? Also was war das? ECW-Zeiten war das noch. 2013, 2011, 2012, 2013 so. Oder so ein bisschen früher sogar noch früher. 7, 8, 9. Und der kam halt da rein und dem hat man ja erstmal so einen, ja, ich will noch mal die Welt bereisen als alter Knochen, bevor ich meine Stiefel an den Nagel hänge. Haben sie ihn ja erstmal aufgebaut. Er hat sein erstes Match gegen Carson Beck damals bestritten, hat das verloren. Auch da schließt sich der Kreis wieder ein bisschen. Und ist dann ja am zweiten Tag an der Seite von Trent, ist er zum Heel geturnt. Gegen Hot and Spicy damals, nämlich Axel Dieter Junior und der Mac. Axel Dieter Junior ist heute Ludwig Kaiser. Auch spannend. Und Trent ist inzwischen bei AEW. Und ich werde einen Spruch von Matt Striker am letzten Tag nie vergessen. Der ist super unter der Gürtellinie, aber ich habe mich da so drüber kaputt gelacht. Wo er dann schon von allen ausgebuht worden ist. Der hat halt geile Heel-Promos gehalten, ähnlich wie es übrigens auch Adam Pearce getan hat, die wenigen Male, die er bei der WXW gewesen ist. Wo ihn dann irgendeine Frau aus dem Publikum zugerufen hat, du bist scheiße oder sonst irgendwas. Und er dann so zu ihm meint so, ach, du bist das. Ich habe dich gar nicht erkannt jetzt, wo dein Gesicht sauber ist. Ne? Und ich werde diesen Spruch nie vergessen. Und der war in diesen 3 Tagen so over, als Babyface und als Heel. Und das, er hat eine Geschichte erzählt innerhalb von diesen 3 Tagen. Und da siehst du auch mal, wie der es verstanden hat. Obwohl der nie der Top-Act auch bei WWE gewesen ist, aber wie es verstanden hat, wie Character-Work funktioniert.
Deswegen hat er ja auch das Promo-Seminar geleitet.
Ja. Vollkommen zu Recht. Wie sehr, also da musst du ja zu dieser Hochzeit, ich sag mal, diese Hochzeit, die WXW damals gehabt hat, wo du auch wirklich ja, du warst ja dann auch ein Household Name bei WXW. Ich glaube, soweit kann man ja durchaus gehen. Ne? Du hast da die Damendivision mitgetragen, auch als Heel, der du damals gewesen bist. Auch als Babyface, darf man auch nicht vergessen. Die Geschichte mit dir und Kevin, bis heute einer meiner Lieblings-Liebesgeschichten, die wir im Wrestling gehabt haben, inklusive einer natürlich verkorksten Hochzeit.
Natürlich.
Mit unglaublichem Aufbau, Aufbau im Sinne von Kulisse, die wir damals gehabt haben.
Boah, ich habe damals gefragt, haben wir zumindest einen Blumenstrauß? Könnt ihr mir wenigstens den geben, wenn ich schon alles andere selbst hier anschleppe? Ich weiß gar nicht, ob ich die Story jemals erzählt habe. Ich muss jetzt gerade, sorry, aber es gibt mir Kopf, schießen so viele Geschichten plötzlich in den Kopf. Ich habe das Brautkleid ja selber gekauft und die Schuhe und den Schleier und das Diadem und alles, was dazugehört. Und ich hatte verschiedene Variationen dabei, einfach zur Sicherheit, weil ich nicht wusste, was ich anziehen soll. Frau? So. Letzten Endes ist es dann so ein kurzes Kleid ja geworden mit einem ganz langen Schleier. Und mir wurden die restlichen Brautkleider geklaut. Ich habe die nie wieder gesehen.
Okay.
Die waren weg. Etliches an Kohle, also ne, also waren Billigdinger von... Boah, ich glaube, Bonprix.
Ja, was trotzdem.
Ne, aber die Kohle war weg. Ich habe die nie wieder gesehen. Ich habe noch so viele Leute gefragt, auch von der Venue und so, also von der Turbinenhalle. Sag mal, habt ihr einen Karton mit Brautkleidern gesehen? Nö. Also, ja, sad.
Fantastisch. Nein, aber also auch da, das ist doch die Shotgun-Zeit und man hat da wirklich gemerkt, auch diese Story-Entwicklung, die es da gegeben hat, die hat dem allen gut getan. Warst du damals noch Wrestling-Fan oder würdest du das da einfach nur als, oder warst du in erster Linie Wrestlerin?
Es wurde tatsächlich weniger. Also, ja. Ne, man hatte auch einfach nicht mehr so die Zeit. Also, Wrestling, wenn man's, ich will jetzt nicht sagen, wenn man es seriös betreibt, aber wenn man schon versucht, mehr als ein Hobby draus zu machen, sage ich jetzt mal, dann frisst das ja unfassbar viel Zeit. Sei es durch Training, sei es durch ins Gym gehen, sei es ne, am Wochenende unterwegs sein. Du hast einfach nicht mehr die Zeit dazu, so viel zu gucken. Ich habe dann ganz viel Sachen einfach vom Internet gelesen. Gut, Pay-Per-Views habe ich dann immer noch so ein bisschen geguckt, aber es wurde wirklich deutlich weniger, dass man zumindest Wrestling geschaut hat.
Aber ich glaube, das ist auch so ein Phänomen, wenn du einmal da drin bist, also A, wie du schon sagst, keine Zeit, aber ich glaube auch, dass du dann gar nicht mehr so das Interesse hast, das jetzt so intensiv zu verfolgen, wie du es als Fan vorher getan hast. Du blickst ja auch mit einer ganz anderen Brille da drauf und schaust das ja auch ganz anders an. Das war ja selbst bei mir so, obwohl ich ja nie jetzt im Ring gestanden bin, aber allein wenn du dich halt häufiger mit Wrestlern unterhältst und du kriegst eine andere Perspektive auf das, dann erkennst du auch, dass Wrestling ganz anders funktioniert als das, was du als Fan damals eigentlich gesehen hast. Hast du irgendwann so einen Moment gehabt, wo dir das auch irgendwie aufgegangen ist? So, Moment, das ist ja alles ganz anders, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und irgendwie ist das gar nicht so lila Laune süß, wie ich das gedacht habe.
Man kann es nicht mehr so genießen, Wrestling zu schauen. Man zelebriert's nicht mehr so, weil es ist halt Business as usual. Und übertrieben gesagt, ja, da sind ja nur Kollegen.
Ja.
Also nicht ganz so krass. Aber es war schon so, dass diese rosarote Fanbrille, die hat so ein paar Kratzer gehabt oder ein paar Sprünge, die Bügel haben nicht mehr ganz so gut gesessen. Und es gibt wirklich ganz wenige Momente nach diesem Knackpunkt, wo ich wirklich vom Wrestling nochmal so gefangen war. Und ich weiß zum Beispiel hier, die Daniel Bryan Story war so eine Sache. Da war ich drin.
Ja.
Da konnte ich auch nochmal Fan sein, weil die das geil aufgebaut haben, weil du halt wirklich Sympathie für Daniel Bryan hattest. Da habe ich wirklich nur so mal so gehofft, ach komm schon, mach es, Bryan. Mach es, mach es, ja. Ne? Rahn müsste schießen, Tor. Aber es gab wenige solche Momente.
Wie war es dann für dich, als dann die Fans plötzlich im Hotel auf dich gewartet haben? Oder am Merch dann zu dir gekommen sind?
Das ist bis heute noch super strange. Weil ich mir immer so denke, ja, hey, ich bin die Melanie. Was geht? Und ich habe unfassbar Probleme, Smalltalk zu führen. Ich kann mir unfassbar schlecht Namen merken. Und alles macht diesen Umgang mit Fans, die irgendwie ein Foto oder so von mir wollen, schwierig. Weil ich habe immer so ein bisschen Angst, ne, wenn ich da nicht so viel quatsche, dass die Leute denken, boah, was für eine arrogante Bitch. Aber ich bin tatsächlich einfach nur ein bisschen, schüchtern ist das falsche Wort, aber Smalltalk fällt mir echt schwer. Weil ich denke mir immer so, na, hast du Spaß? Ja, gute Show, okay, cool.
Und jetzt?
Weil, ne, von Fans kommt dann manchmal auch nicht so viel.
Ja.
Weil die, keine Ahnung, ob die dann starstruck sind oder selber nicht so gut mit Smalltalk umgehen können, aber dann steht man dann awkward noch so eine halbe Minute voreinander und denkt so, ja, okay, kann ich noch was für dich tun? Nee, aber wie gesagt, es ist bis heute einfach strange, weil ich nicht so ganz verstehe, warum Leute jetzt ein Foto mit mir machen möchten oder irgendwie meine Unterschrift haben möchten oder gerne in einem T-Shirt von mir rumlaufen möchten. Boah, mein erstes T-Shirt übrigens. Also mein erstes eigens kreiertes T-Shirt. Das war auch so eine Abenteuer-Story.
Wieso?
Also mein allererstes Das war ja von WXW selbst. Das gibt's ja auch gar nicht mehr. Wurde ich lustigerweise häufiger nochmal nachgefragt. Das war ja mit diesem Disney-Schloss und Melanie Gray in der Disney-Schrift. Dass da niemand geklagt hat, wundert mich bis heute. Und wurde übrigens von Chris Brooks designt, falls den noch jemand kennt.
Ah, witzig, okay.
Ja. Und lustigerweise hat er mich auch damals angeschrieben, yo, ich soll ein Shirt für dich machen. Wie findest du das Design? Und ich wusste von gar nichts und dachte nur, oh mein Gott, Disney, oh mein Gott, ein Shirt, oh mein Gott. Also voll ausgerastet. Und mein erstes eigenes war dann, ich wollte das in so einem schönen Grauton, weil ich dachte, schwarz, oh, das macht jeder und so. Nee, so ein schöner Grauton mit meinem Logo, mit meinem Melanie Gray Logo, mit diesen Äxten und den Flügeln, die ich dann irgendwann hatte. Was übrigens von mir ist, möchte ich an dieser Stelle anmerken. Ja, dachte ich so, Grauton mit dem Logo, das sieht bestimmt cool aus. Logo in schwarz, das hebt sich dann auch schön ab. Letzten Endes war dieses Shirt irgendwie dunkelgrün, grau, irgendwas. Und man hat das Logo in schwarz kaum drauf gesehen.
Ja,
und ich habe, glaube ich, immer noch sogar T-Shirts davon übrig.
Oh nein, okay.
Weil ich die in einer bestimmten Menge nehmen musste. Weil drunter hat es sich nicht gelohnt, was zu produzieren. Ich glaube, ich hab immer noch ein, zwei Shirts davon.
Okay. Wer hat eigentlich dieses Alpha? Ich bin gerade im SL-Shop übrigens von dir.
Ja.
Wer hat dieses Alpha-Dungeon-Ding gemalt?
Das ist das mit den Lamas. Alpakas, Entschuldigung.
Alpakas, ja.
Das war eine Freundin. Also, beziehungsweise die Verlobte vom guten Steve Valentino war das.
Okay, okay. Alpha-Dungeon, 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche.
Ja, wobei es den Alpha Dungeon bald nicht mehr geben wird, weil wir keinen Gym mehr im Keller haben.
Ja, dann müsst ihr euch was anderes ausdenken.
Ja.
Dann kommen wir mal langsam hier so Richtung Neuzeit. Also, du hast jetzt seit einiger Zeit, bist du nicht mehr aktiv im Ring. Hat dieser Abstand, den du dann auch vom Wrestling genommen hast, ich meine, dazwischen war auch noch Corona, dürfen wir nicht vergessen und all sowas, aber hat das was an deiner Beziehung zum Wrestling geändert? Auch zum Fan-Dasein? Kannst du Wrestling wieder ein bisschen mehr genießen? Und welche Rolle spielt Headlock dabei?
Boah, das sind ganz viele Fragen auf einmal.
Ich weiß.
Witzigerweise muss ich an erster Stelle sagen, es hat meine Sicht auf mich sehr viel verändert, weil ich lange Zeit ja ne Melanie die Wrestlerin war. Das wurde mir ja 2020 durch den Kreuzbandriss im Prinzip komplett genommen, weil Knieverletzungen doch was längerfristiges sind.
Ja.
Und ich eigentlich nicht dachte, dass ich überhaupt nochmal zurückkomme. Und das war wirklich so der Einschnitt, wo ich dachte, okay, jetzt bist du nicht mehr Melanie die Wrestlerin. Wer bist du überhaupt?
Ja.
Du hast jetzt wirklich jahrelang nur das gemacht und hast dich darüber definiert und das ist mit einem Schlag weggefallen. Und das war auch nochmal eine ziemlich krasse Zeit, auch weil natürlich Corona eben war, du hast es angesprochen. Dann habe ich damals auch noch meine Ausbildung beendet gehabt und hatte nichts Neues in Aussicht und Corona hat halt auch niemand Neues eingestellt. Das heißt, ich hatte auch keinen Job. Und das war wirklich auch noch mal so eine kleine Downer-Phase. Und dann kam der gute Faggy Schwarz aus den Wolken gestiegen und hat gefragt, ob ich bei Headlock mitmachen möchte. Und erst war ich so ein bisschen, boah, kann ich das überhaupt? Und sollte ich das überhaupt? Interessiert sich überhaupt jemand für meine Meinung? Wenn sich schon damals niemand für mich als Wrestlerin interessiert hat. Nein, Spaß. Aber es war halt wirklich so, ja, also ja, ich kann labern, wie man der Schnabel gewachsen ist. Aber kann ich das auch interessant und zu Themen und recherchieren und vorbereitet sein und mit euch interagieren? Funktioniert das? Und der erste Podcast war ja der Toni Storm Podcast.
Ich glaube, war der erste sogar Ilja Dragunov? Oder nee, stimmt, Toni Storm war der erste.
Ich meine, es war Toni Storm, wobei, oder war es Ilja? Boah. Ich hatte auf jeden Fall zu beiden genug zu sagen, sagen wir
ja,
mal
genau.
So. Und das hat mir dann so ein bisschen die Angst genommen.
Ja, und hat's denn jetzt auch dann hat Headlock irgendwie dein Verhältnis zum Wrestling wieder verändert? Ich meine, wir podcasten jetzt nicht jede Woche, aber es ist ja schon relativ regelmäßig, so mehrfach im Monat ist es ja schon. Und wirst du darauf angesprochen, ist jetzt Wrestling das, also wie hat sich dein Wrestling-Liebe durch Headlock verändert?
Es ist ein bisschen geschiftet, sag ich mal. Mich interessieren jetzt tatsächlich andere Sachen mehr, beziehungsweise ich habe Spaß immer noch, ich habe immer noch Spaß am Wrestling, ich gucke auch immer noch gern Wrestling, aber ich habe auch sehr viel Spaß an anderen Jobs, sage ich mal. Also ich bin ja auch bei Wrestling Cult zum Beispiel für die Promos zuständig, also ich filme die und gebe ein bisschen Input da und versuche da aus den Leuten so ein bisschen was rauszukitzeln, wenn die halt nicht so ganz wissen, wie sie was sagen sollen oder wer sie überhaupt sind, blöd gesagt. Das mache ich zum einen, dann habe ich mich ja auch ein bisschen am Commentary versucht, da kommt jetzt vielleicht demnächst auch sogar noch ein bisschen was dazu, eventuell, wahrscheinlich, und habe gemerkt, das ist eigentlich auch eine coole Sache, hat auch wieder mit Reden zu tun und ne, also da bin ich tatsächlich so ein bisschen übers Podcasten rangekommen, beziehungsweise boah, wer war das? War's Ahmed Scheer, der, glaube ich, geschrieben hatte, hey, wir suchen hier für Nova Leute. Nee, ich glaube es nicht, dass es Ahmed Scheer war. Nee, Virgil war's, genau. Der hatte geschrieben, hey, wir suchen Kommentatoren. Wer hat denn Bock? Und ich so, naja, ich bin keine Kommentatorin, aber ich podcast. Wie wär's?
Ja, Virgil ja mittlerweile auch.
Ja, und so ist das ja dann entstanden quasi.
Ja.
Und hab gemerkt, ja, habe ich auch ein bisschen Bock drauf. Und ich pick mir jetzt gerade einfach so ein bisschen die Rosinen raus. Ne, wenn ich Bock auf Wrestling gucken hab, dann gucke ich Wrestling. Teilweise muss ich ja auch für Headlock Wrestling gucken. Das kann Spaß machen, tut's aber nicht immer.
Das stimmt. Manchmal ist es auch Arbeit. Das muss man auch hier an der Stelle ganz klar sagen. Also wir picken uns hier nicht nur die Rosinen raus, sondern wir schauen auch manchmal Sachen. Auch manchmal passt auch zeitlich nicht. Man hat nicht immer Bock, 3 Stunden Wrestling-Event sich reinzuziehen. Manchmal passt es zeitlich nicht. Manchmal hat man auch einfach keine Lust. Man will seine Ruhe haben. Aber es ist dann irgendwie auch trotzdem natürlich ein Job inzwischen geworden, weil wir haben es gerade angesprochen. Ich meine, du warst ja mein erster Interviewgästin bei Headlock. Und darüber haben wir uns ja kennengelernt. Wir hatten ja auch noch die Verbindung über die Conversations damals gehabt, wo wir miteinander geredet haben. Darüber habe ich auch Kevin kennengelernt. Wir hatten den Roundtable noch gehabt. Und da haben sich so unsere Wege ja so mehrfach überschnitten. Und ich habe damals Shaggy einfach nur so als Mittelsmann genutzt, weil ich nicht dazu gekommen bin.
Missbraucht.
Ja, genau. Ich habe gedacht so, doch mit Mella, also wollte ich auch eine Frau im Team haben, weil ich das ganz witzig und wichtig finde. Und du bringst natürlich auch eine ganz andere Perspektive ganz oft in Matches rein und kannst Dinge anders interpretieren. Aber bei mir war es ja bei Headlock ganz ähnlich wie bei dir, dass mir auch Headlock bestimmte Bereiche geöffnet hat, weil du auf einmal viel mehr mit deiner Stimme arbeitest und vielleicht auch viel vor der Kamera arbeitest und du entwickelst eine ganz andere Art und Weise zu reden, dich zu präsentieren, Gespräche aufzubauen. Und für mich war das halt eben auch ähnlich wie bei dir dann eben auch so ein anderer Weg, quasi meinen beruflichen und auch meinen privaten Weg, also Headlock ist ja ein Privatprojekt, quasi dann zu gehen. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass du jetzt auch sagst, ja, dann kommentiere ich mal, du bist auch im Roleplay-Bereich ja da irgendwie aktiv und machst ja auch noch Geschichten. Von deinen Schauspielkarrieren haben wir noch gar nichts gesagt, aber es ist, glaube ich, auch eine andere Baustelle. Wie viel Headlock steckt bei Barbara Salisch drin?
Da steckt eher die Diva Melanie Gray drin. Also zumindest in der letzten Rolle. Ich hatte in meiner letzten Rolle einen Satz und es waren alle im Saal erschrocken, weil ich das so rausgebrüllt habe und mit so einer Wut, dass die, glaube ich, alle ein bisschen Angst vor mir hatten. Aber wie du schon gesagt hast, also Wrestling hat mir halt so viele Türen außerhalb auch vom Wrestling geöffnet. Ich weiß gar nicht, ob ich es da sagen soll, aber ich war ja auch bei DSDS zum Beispiel.
Doch, das wissen wir.
Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob es alle wissen. Ne, auch da wurde gesagt, ne, ey, kommst du dann in deiner Wrestling-Ehe? So, ja, kann ich machen, klar, kein Problem. Weil Stimme war vernünftig, aber wir brauchen halt was für die Leute zum Unterhalten. Und dann drehen wir noch so einen lustigen Trailer und verkaufen dich halt als die Wrestlerin. Ich so, ja, okay, cool, machen wir.
Ja.
So. Dann, wie du schon gesagt hast, ne, in diese ganze Pen and Paper Roleplay-Geschichte, durch die bin ich auch durch Wrestling reingerutscht, ne, durch ein Wrestling Pen and Paper, was dann dazu geführt hat, dass ich jetzt auf Cons auch unterwegs bin und auf Bühnen Pen and Paper spiele oder im Stream auf Twitch.
Ja.
Also solche Geschichten. Und deswegen, das ist ein sehr verrückter Weg bei mir in Sachen Wrestling gewesen, der auch noch lange nicht vorbei ist. Also Und gerade rückblickend, ich habe jetzt vor kurzem war ich auf einer Hochzeit eines Wrestlers und da waren halt auch so ein paar Buddies aus der eben genau dieser Zeit, dieser alten Garde von Shotgun und Co. Und das ist schon krass, wenn man so zurückblickt. Und es war schon eine gute Zeit. Es gab sehr viele Tiefen, es gab aber auch sehr viele Höhen und man hat halt sehr viele nette Leute kennengelernt und lernt halt auch immer noch neue Leute kennen. Und deswegen, also Wrestling, es ist cool, dass das so ein Teil meines Lebens ist, weil ohne Wrestling hätte ich ganz viele Sachen nicht gemacht. Ich wäre ein ganz anderer Mensch und ja, I love Wrestling.
Ich find's gut, dass du hier schon das Schlusswort quasi
ja. Gerne. Endlich habe ich mal die letzten Worte und dann nimmst du sie mir wieder weg.
Nee, ja, das tut mir leid, aber irgendwie muss ich noch was zu Ende sagen. Aber das ist eigentlich auch schon ein schönes Schlusswort hier gewesen. Ich hätte jetzt nämlich auch so Richtung Finale übergeleitet, aber ich glaube, ich kann es nicht besser machen, als du es gerade gemacht hast. Also von daher, glaube ich, können wir hier den Podcast auch beschließen. Auch da natürlich nochmal die Frage an euch da draußen. Wir haben noch so ein paar andere Kandidaten hier in der Runde. Man könnte auch mit Shaggy über sowas sprechen, man könnte auch mit Kai oder mit David über sowas sprechen. Schreibt uns mal gerne, ob ihr da Lust drauf habt, soll auch jemand mit mir nochmal drüber sprechen, keine Ahnung. Ich glaube, erzähle ja eigentlich so schon genug, wenn man ehrlich ist. Ja, ich finde, das ist echt ein schönes Thema. Also man merkt auch, man kann sehr viel darüber schwadronieren, über Wrestling, über Wrestling-Nostalgie, wie ist man da überhaupt zugekommen. Und wir haben uns eigentlich auch hier eine Stunde Zeitlimit gesetzt, was jetzt auch schon gesprengt worden ist um die Hälfte. Also, aber es macht dann auch Spaß, darüber zu reden, oder?
Ja, das, also wie gesagt, das Schlimme ist bei mir nur, mir fallen dann 1000 Geschichten auf einmal ein, weil jemand ein Wort oder einen Satz sagt und dann so, oh, wait a minute, war ja was, oh mein Gott, das habe ich ja schon total verdrängt. Und dann fange ich das Springen an, was für die Leute, mit denen ich rede, sehr anstrengend ist. Vor allen Dingen, weil ich selber teilweise nicht mehr eine Chronologie auf die Kette bekomme. Ich meine, du hast es ja gesehen am Anfang. Ja, das war irgendwann so, keine Ahnung, vielleicht so 92, 93. Ja, nee, Moment, du redest gerade eher so über 96, 97. Tue ich das? Aber es ist so witzig, weil eigentlich ist mir der SummerSlam 94 so gut in Erinnerung geblieben.
Deswegen, SummerSlam 94, okay.
Deswegen bin ich verwirrt, aber ich kann ja auch sein, dass vielleicht mal eine Wiederholung oder so lief. I don't know.
Spannend, ja, weil.
Oder es war einfach eine VHS.
Ja. Wer weiß, was da vielleicht. Aber 94, das war Undertaker gegen Undertaker und Owen Hart gegen Bret Hart.
Undertaker gegen Undertaker erinnere ich mich halt so richtig hart dran. Das ist eine Story, die ist mir hart im Gedächtnis geblieben, weil ich da voll fasziniert von war. Ja, und ich immer geguckt habe, so, okay, wer ist denn jetzt nochmal der Richtige? Hätte man ja gar nicht an den Handschuhen erkennen können, nein. Ich habe ins Gesicht geguckt und an die Haare. Ja, Kinder.
Ja, so ist das. Aber trotzdem, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier auch nochmal mit dir drüber zu quatschen. Ne? Aber mir ich glaube auch speziell bei dir, irgendwie, ich habe das ja auch schon mal mit dir besprochen, so hinter vorgehalten an, irgendwie müssen wir auch nochmal die Melanie Gray Road Diaries irgendwie machen, wo du dir irgendwann nochmal so einen Zettel machst und dir überlegst, was du erzählen möchtest. Ich glaube, du hast viel mehr Geschichten, die sich zu erzählen lohnen, als die man jetzt in so einem, zwei, drei Podcasts rausholen könnte.
Ich habe viel mehr vergessen, als dass ich als Geschichten, an die ich mich erinnere.
Das glaube ich auch. Und genau deswegen glaube ich, wäre es gut, wenn man so ein paar Sachen davon auch aufheben könnte. Ich sage ja auch immer, Headlock, wenn es irgendwann Headlock nicht mehr gibt, also wenn ich 70, 80 bin, was auch immer. Und ich sag dann, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Headlock und jetzt reicht's. Und ihr sagt auch, ich will nicht mehr jede Woche mit dem Olaf zu tun haben. Allein, was jetzt da an Wissen, an Anekdoten, an Wrestling-Stories, an Fakten, witzigen Geschichten und sonst irgendwas in diesem Archiv von Headlock jetzt inzwischen schon drinsteckt, ist halt schon irre. Und im Gegensatz zur WXW, die ihre Conversations irgendwo in einem Schrank abgestellt haben, irgendwann, wenn es Headlock nicht mehr gibt, dann werden wir all das, was jetzt hier bei Patreon Steady da ist, das werden wir alles rausballern. Und dann, ja, und dann hast du halt ein riesengroßes Archiv quasi, was dann frei zugänglich ist. Und das finde ich halt auch mega geil. Auch sowas für die, also für mich ist es halt auch wichtig, dass du da, also ich habe was für die Nachwelt, ne? Wenn Wrestling, wenn wir irgendwann nicht mehr sind, dann haben wir aber trotzdem noch irgendwie die Möglichkeit, gehört zu werden. Das finde ich halt ganz spannend.
Das finde ich bei Shotgun so schade, dass man da nicht mehr so viel findet.
Ich finde es total absurd, dass das alles weg ist. Ich weiß nicht, was da die Gründe sind, so 100% genau, aber selbst diese Bloopers-Ausgaben zum Beispiel weggenommen hat, finde ich halt absurd.
Oh mein Gott, die Bloopers-Ausgabe. Oh, mit dem Snickers. Oh.
Hey Beck, willst du mich leimen?
Oh mein Gott. Oh mein Gott. bei Andys Zeremonie.
Mhm.
Auch ja einer von ja, ne?
Ja.
Das hat mich gebrochen, als das in dem Video kam.
Ja.
Das hat mich komplett gebrochen. Also ich habe ja eh schon geheult wie ein Schlosshund. Und in dem Moment musste ich aber so lachen und dann gleichzeitig noch viel mehr heulen, dass ich irgendwann von hinten angetippt wurde, weil ich keine Ahnung, was ich für Verrenkungen gemacht habe, aber ich wurde angetippt, hier bitte nimm dieses Taschentuch.
Ja, das war ohnehin auch da sehr, sehr emotional, muss man sagen.
Aber jetzt fangen wir schon wieder an mit Stories.
Ja, genau. Deswegen beschließen wir es jetzt. Das müssen wir die nächste Fortsetzung hier machen. Aber ja, ne, das ist halt immer so. Gut, dann sind wir an der Stelle durch. Ich mache jetzt hier den ganz knallharten Cut, bevor es noch viel, viel länger wird. Schreibt uns ja gerne, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, dann könnt ihr es gerne tun. Ansonsten noch viel mehr Inhalte gibt es bei uns bei Patreon, bei Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften, wisst ihr alles. Mella, es war mir ein Fest und wir hören uns zur nächsten Ausgabe am nächsten Wochenende wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.